Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Dr. Markus Wibben, Unternehmer, ich behaupte mal Seriengründer, Kundenmanagement-Papst und vor allem auch Kundenwert-Papst. Hallo Markus.
Ja, moin Jörg, freut mich dabei zu sein. Danke für die nette Einführung. Das wusste ich so noch gar nicht. Ja,
ja genau.
Das, der weiße Rauch ist aufgestiegen. Ja,
ja, das behaupte ich jetzt mal. Ja, sozusagen. Ja, ich habe das auch total schön gefunden. Ich habe meinen Kunden mal CRM-Papst genannt, war auch ein Vorstand, wo ich gesagt habe, kann ich das bitte schriftlich haben und bei LinkedIn verwenden als neuen Jobtitel.
Und das ist dein Wunsch.
Genau, ja. Wir wollen heute so ein paar Themen durchgehen, aber natürlich magst du dich erstmal so ein bisschen vorstellen, was du bisher schon gemacht hast. Du hast ja sehr viele spannende Themen gemacht, dass die Zuhörerinnen dich nochmal so ein bisschen einordnen können.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Markus. Eigentlich beschäftige ich mich meine ganze Karriere schon mit CRM-datengetriebenem Marketing. Das Ganze auch schon lange mit Machine Learning, was Leute jetzt auch vielleicht sogar AI nennen würden, im CRM. Hab CRM mit aufgebaut bei Rocket Internet, vielen der Ventures. Hab im Kundenbonusprogramm der Deutschlandcard gearbeitet, dort wertsegmentiert gearbeitet, wertorientiertes CRM gemacht. Hab dann achteinhalb Jahre lang meine eigene Company gehabt, CrossEngage, eine Customer Data und Prediction Plattform, also First Party Data. Daten sammeln und aus diesen Daten Mehrwerte generieren in Form von wertorientierten Segmentierung, Verhaltensprognosen, Next Best Offers, alles was dazugehört für Unternehmen, die eine große Anzahl von Kundenbeziehungen haben, die man einfach nicht mehr händisch bearbeiten kann oder wo einem auch die Insights sozusagen fehlen. Da brauchst du dann Machine Learning oder auch jetzt heute AI. Das haben wir gemacht, das habe ich letztes Jahr verkauft und bin jetzt als CRM-Consultant unterwegs.
Cool. Das Schöne an dir ist ja quasi, dass du auf der einen Seite wirklich mit den Daten selber gearbeitet hast, Kundenwerte aufgebaut hast, von Kundenseite quasi kommst und gleichzeitig dann aber auch von der Technologieseite her kommst, Unternehmen natürlich auch in dem ganzen Technologiemarkt gut unterwegs bist und siehst, was gerade da auch sich entwickelt und passiert. Also sozusagen beide Seiten, nicht nur die interne, sondern auch die externe Sicht hast. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie entwickelt sich eigentlich der CRM oder auch der AI-Bereich, weil natürlich die Menge an Daten, die benötigt werden und die vor allem die Qualität an Daten nochmal deutlich zunimmt und sich da ja auch so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel im Umgang mit Daten ergibt. Wie siehst du das?
Ja, es ist eine total spannende Zeit. Ich meine, am Ende des Tages nutzen wir AI und Machine Learning schon viele, viele Jahre. Machst du ja auch am Ende des Tages. Und populär ist das Ganze ja durch die Generative AI-Geschichten geworden. So, und die Möglichkeiten, die wir dadurch natürlich haben, sind phänomenal, aber das Thema ist natürlich irgendwie nicht neu. Interessant finde ich jetzt eigentlich die Frage, wie werden eigentlich Technologieunternehmen, wie Softwareunternehmen eigentlich AI nutzen in der Zukunft? Und was wir gerade gesehen haben, sind Integrationen mit ChatGPT, im Wesentlichen in der Content-Generierung, aber das ist ja nur ein Aspekt im Wesentlichen von der ganzen Kette, sagen wir mal, der Journey-Bearbeitung, ne? Von der Datenhaltung, Datenqualität, Segmentierung, dann kommt irgendwann Content. Das ist für viele Leute jetzt einfach sehr greifbar geworden, dieses AI-Thema. Aber davor finden natürlich auch schon einige Prozesse statt. Und das finde ich ganz spannend, das zu sehen, weil wir dort eigentlich Methoden einsetzen, die wir schon 20 Jahre einsetzen, um ehrlich zu sein. Ja, also du lachst, aber so Entscheidungsbäume und alles, was wir so da haben, das gibt es ja schon eine ganze Weile. Und jetzt gibt es diese neue Klasse von Algorithmen. Und die Frage, die ich mir eigentlich persönlich stelle, ist, sind wir im CRM eigentlich in der Lage, diese Modelle, diese Large Language Modelle, eigentlich zu nutzen? Und den Konflikt, den ich sozusagen in mir sehe, ist, dass wir auf der einen Seite zwei Fakten haben. Das eine ist, viele Unternehmen haben ihre Kundendatentöpfe immer noch nicht unter Kontrolle, haben das in unterschiedlichen Datenbanken. Das ist Nummer eins, die gar nicht zusammengeführt sind. Das zweite ist auch die schiere Menge an Daten. Wenn man das Ganze nämlich mit datenschutzkonform aufsetzt, ne, wir haben es in den letzten Jahren ja gesehen, wird es wesentlich schwieriger, eine große Menge von personenbezogenen Verhaltensdaten zu bekommen. So, und die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt, wenn wir jetzt also diese Large Language Models haben und diese AI-Modelle, die immer mehr Daten brauchen, die funktionieren ja nur, weil wir unfassbar viele Bild- und Text-Trainingsdaten haben. Ja, am Ende des Tages ist es ja darauf basiert, wenn wir im CRM diese Daten nicht bekommen oder nicht den nächsten Schritt machen, bleiben wir eigentlich im CRM auf der Technologieseite, vor allem auf der Segmentierungs-, also ne, alle Daten, die auf Kundenverhaltensdaten gehen, bleiben wir da eigentlich auf ein Stück weit stehen. Das ist so die Frage, die ich mir da gerade stelle, ne? Weil am Ende des Tages, wir brauchen mehr Daten für diese neuen Modelle. Auf der anderen Seite geht die Datenverfügbarkeit zumindest nicht hoch. Ja, wie lösen wir das?
Bevor wir darauf eingehen, du hast jetzt viele spannende Dinge gesagt, deswegen musste ich auch eben so ein bisschen lachen, das will ich nur ganz kurz erläutern. Das eine ist, ich musste direkt am Anfang lachen, als du gesagt hast, das ist ja sozusagen nichts Neues, was wir von den Modellen haben, von Analytik haben, und da dachte ich nur dran, sag mal, ich mache ja seit 20 Jahren, mache ich jetzt Analytics, ich habe ja mal in Physik promoviert und da auch im Bereich der Datenanalyse, und als dann der, ich glaube, jetzt 7 Jahre her, als dieses ganze Thema Big Data kam, habe ich damals immer schon gesagt, das mache ich auch schon seit 13 Jahren sozusagen, es hieß halt nie Big Data, weil wir damals am CERN, weil ich ja so große unstrukturierte Datenmengen genommen haben, das war jetzt nichts anderes. Damals waren die Datenmengen ähnlich groß. Und natürlich, das Ganze gilt für AI, wobei das nicht ganz stimmt, weil Gen AI mache ich jetzt noch nicht so lange hinten dran, aber dieses klassische Modellieren und so mache ich seit 20 Jahren. Und ich musste dann eben nochmal so ein bisschen lachen, weil heute Morgen war eine LinkedIn-Diskussion, wo es genau um das gleiche Thema ging, dass jemand gefragt worden ist, warum schreibst du eigentlich immer noch über die Sachen, die wir seit 20 Jahren machen? Die Frage ging nicht an mich, die ging an wen anders. Und da hat wer anders das aber so ähnlich begründet wie ich, wo ich gesagt habe, naja, und das ist tatsächlich, was du gesagt hast, wir machen Sachen seit 20 Jahren, oder wir behaupten, wir machen die sozusagen, aber die Technologien werden ja immer besser. Das heißt, wir machen das jedes Jahr mit neuen, besseren Technologien, dass wir auch Dinge wirklich umsetzen können. Und der andere Punkt, ich sage immer, dass so jede 5 Jahre gibt es so eine neue Generation von Verantwortlichen, also Fachexperten oder Managern, die alle dann so ein bisschen frisch von der Uni kommen und alle die gleichen Fehler und Probleme machen und wieder von vorne so ein bisschen anfangen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so eine Sisyphus-Arbeit, wo du einfach Dinge immer wieder von vorne quasi erklären musst, wie man mit Dingen umgeht. Und so der Klassiker ist natürlich das ganze Thema Datenmanagement. Das kennst du ja auch aus jedem Unternehmen, wo immer wieder das Thema Daten, Daten, Daten kommt und die entsprechend sozusagen nicht da sind und vorliegen. Das heißt, wir erfinden das Rad eigentlich immer wieder neu, aber es wird jedes Jahr halt ein bisschen schöner oder technologischer quasi, ne?
Ja, also es ist total spannend mit den neuen Generationen, ja, das finde ich auch. Gerade gibt es so ein Revival der CRM-Verantwortlichen, das war für einige Jahre, alle, die im Marketing waren, haben nur Social Media gekonnt und Content und ausspielt. Jetzt in den letzten 2 Jahren gemerkt, ist mehr Fokus wieder auf CRM, so diese alten Methoden kommen irgendwie wieder, aber natürlich wieder ein Stück weit, sagen wir mal, verbessert, wie du das aussiehst. Aber grundsätzlich gesehen ist es, ich meine auch die Large Language Models, neuronale Netze, das ist ja jetzt kein neues Thema. Das haben wir vor 15 Jahren auch gerechnet, nur haben die Netze nie konvergiert, ja, weil wir einfach nicht die Rechenpower hatten, viele Dinge da zu machen. Die sind natürlich ein Stück weit größer und hat neue Algorithmen dazu und es wird alles modelliert. Aber das grundsätzliche System von einem neuronalen Netz ist ja auch schon Ewigkeiten alt. Ne? Spannend finde ich da zu sehen, wie können wir eigentlich diese Modelle und wie können wir das ansetzen, diese Dinge nutzen eigentlich im CRM. Kriegen wir das dahin? Ist da jetzt sozusagen auch die neue Generation von Marketing-Managern, ja, oder von Verantwortlichen bereit dazu, da den Schritt zu machen, um die Daten noch zu bekommen? Sind wir da jetzt?
Ich würde sagen, auf der einen Seite sind wir das ein bisschen, und das ist eine Sache, die ich an diesem ganzen General AI-Thema total mag, weil als ich angefangen habe mit Data Mining, war ich so, naja, ich will nicht sagen Hidden Champion, aber auf jeden Fall war ich hidden. Einige Firmen wussten, es gibt sozusagen irgendwas hinten dran, aber man muss ein bisschen was machen. Das waren natürlich dann wenige Firmen, also wenn man im Versandhandel unterwegs gewesen ist, die ganzen Katalogversender haben das schon seit 50 Jahren gemacht, aber die mussten ja irgendwie ihre Kataloge optimieren und die Produkte hinten dran. Telcos haben das viel gemacht, aber das war jetzt nicht bei allen Kunden gang und gäbe, und ich habe noch viele Kunden irgendwie angesprochen, willst du nicht auch mal Data Mining quasi machen? So, bei Big Data war das ja schon mal ein anderes Thema, das war ja so ein großer Hype, dass irgendwie alle wussten, so dieses Daten sind das neue Gold. Ich muss damit irgendwas machen. Da gab es so eine große Bewusstseinsveränderung der Unternehmen. Das war aber gefühlt so ein bisschen eher auf Unternehmensebene und auf Managementebene. Und der Gen-AI-Hype, also der ist ja nochmal ganz anders, weil das ist ja so eine Basisveränderung sozusagen. Was Basisveränderung heißt, dass jeder irgendwie mit Gen-AI arbeiten kann. Ja, jeder kann ChatGPT nehmen und kann damit versuchen, Effizienzen zu heben, sei es Börsenkurse vorherzusagen, sei es, dass wir Sprachbots haben, die Dinge für einen übernehmen. Das heißt, ich habe das nicht mehr als Spezialwissen und auch im CRM-Bereich nicht mehr als Spezialwissen, dass Manager sozusagen das entweder können, weil sie eine BWL-Vorlesung zum Thema gehabt haben oder weil das Thema gerade auf Konferenzen besprochen wird, sondern das ist so ein Thema, was irgendwie jeder kennt. Das heißt, auch alle Verantwortlichen im CRM-Bereich wissen, es gibt Gen-AI, es kann Effizienzen heben auf der einen Seite, es kann aber auch letztendlich die klassischen Themen, die wir im CRM haben, Next Best Offer und Co. oder auch selbst die Datenqualität letztendlich optimieren, wenn ich es gut einsetze. Für mich ist das nur eine ganz andere Verständnis und eine ganz andere Durchdringung aller Kolleginnen, die irgendwie im CRM arbeiten. Wie siehst du das?
Ja, ich habe da immer einen Satz sozusagen, der mir da durch den Kopf rauscht, und das ist immer Kontext schlägt Funktion. Ja, wenn wir jetzt sozusagen in der Gen-AI-Welt sind. Also ich muss ja eigentlich nicht mehr die Funktion wirklich genau können. Früher, wenn du Datenqualität berechnet hast, ne, dann musstest du dir irgendwie Gedanken darüber machen, wie ersetzt du dir jetzt Missing Data? Was heißt eigentlich gute Datenqualität? Musstest du irgendwie KPIs selber sozusagen dir verstehen, messen? Du musst die Technik haben, darüber zu gehen. Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, ergeben diese Daten Sinn? Das wäre wahrscheinlich die Frage, die man stellen würde, besser gepromptet. In Hinsicht auf, sind das, weiß ich nicht, valide Adressen? Sind das valide Postleitzahlen? Sind die IDs stark? Das heißt, für mich geht das weg von, ich kann eigentlich diese Funktion erfüllen. Ja, ich bin da super Fachmann hinzu. Ich weiß, wie alles miteinander zusammenhängt. Ich glaube, das verändert sich ein Stück weit im Anforderungsprofil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein bisschen ja, über den Tellerrand gucken und zu sagen, was sind eigentlich die Herausforderungen von meinen Kolleginnen und Kollegen? Und dann kann ich ja eigentlich mein System auch erst richtig prompten, wenn ich das zusammenführe. Ich glaube, das ist ein Stück weit eine Chance, aber auch ein Risiko. Chance in der Hinsicht, dass eine Company weiter zusammenwächst. Ja, aber man muss einfach den anderen verstehen, den Kollegen verstehen, was sie da machen. Und auf der anderen Seite erfordert es natürlich auch eine Veränderung im Verhalten und im Denken. Und das sehe ich in vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterprofilen eben noch nicht. Ne? Also die haben eine gewisse Angst davor, das jetzt auszuprobieren oder den Arbeitsalltag zu verändern. Da gibt es schon eine Klasse. Die müssen mitgehen natürlich. Ne? Du kannst natürlich LLMs jetzt sozusagen auf deine Daten da los sagen, wie sind denn jetzt meine Segmente da drin? Aber wenn wir viel feingranularer segmentieren wollen, also die Basis, die Grundinformationen haben, brauchen wir eigentlich viel mehr Daten. Und das finde ich eigentlich nochmal thematisch spannender, wenn wir sagen, können wir sowas eigentlich über synthetische Daten noch abdecken? Können wir mit Gen AI eigentlich sagen, hier habe ich ein Muster von einer Datenbank, vervielfältige doch mal jetzt Daten, dass ich in irgendeiner Weise genügend Trainingsdaten habe, um große Modelle zu trainieren. Das finde ich ganz spannend, weil ansonsten, wie gesagt, habe ich die Angst, dass wir im CRM auf der ganz wichtigen Ebene, auf der Zielgruppendefinition und auf der Insights-Definition nicht weiterkommen, weil es die Basisdaten nicht haben.
Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein generelles Verständnisthema bei vielen, was das Thema Training angeht. Ich würde aber gerne noch zwei Sachen vorher noch aufnehmen, die du gesagt hast. Und das finde ich mega spannend, weil du hast gesagt, Mitarbeiterinnen müssten so ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen. Und das finde ich deswegen spannend, weil ich das schon seit sehr langer Zeit propagiere. Wenn man sich mal so die klassische Managementlehre anschaut, und Management heißt jetzt nicht nur, ich bin verantwortlich für Personal, sondern ich habe sozusagen eigentlich einen Themenbereich, auch einen Fachbereich, den ich voranbringen möchte. Und es kann auch nur mein eigenes Fachthema sein. Na, dann kann man sich jetzt sozusagen mal Drucker angucken. Das war ja der amerikanische Management-Papst oder Malik, den europäischen. Dann stellt man fest, die sind irgendwie gleich. Und selbst wenn man sich die asiatischen Päpste anschaut, stellt man fest, die haben die gleichen Themen. Weil Management oder Erfolg kann man sozusagen lernen. Und das Erste ist immer, dass man vor allem aufs Ergebnis gehen soll. Das ist ja auch eine Sache, die du predigst sozusagen. Also nicht einfach irgendwas machen, sondern zu gucken, was ist eigentlich der wirtschaftliche Output. Aber der zweite Punkt, und das finde ich so spannend, und das ist eine Sache, die sich immer in Unternehmen so ein bisschen anders, ist das Thema über den Tellerrand schauen. Nämlich erstmal zu gucken, was mache ich da eigentlich? Welche Ergebnisse erzeuge ich? Und wie spielt das nachher sozusagen in die anderen Bereiche rein? Und was brauchen die eigentlich wirklich, um selber erfolgreich zu sein? Und das erlebe ich zumindest auf den Universitäten nicht immer, aber sehr häufig anders. Da werden wir immer so zu diesen Fachexperten erzogen, die nur ihren Bereich kennen. Und wo ich auch immer meinen Beraterinnen sage, das ist total super, wenn ich irgendwie der Experte für eine 10 Operationen bin. Dann macht es ja, wenn ich nur 10 Operationen mache und mich nur darum kümmere. Aber wir arbeiten ja im Wirtschaftsunternehmen. Und das, was ich hier mache, wenn ich einen Algorithmus aufbaue, wenn ich einen Kundenwert berechne, dann wird er ja noch in 3 anderen Bereichen eingesetzt. Das heißt, ich muss verstehen, wie arbeiten die damit und wie machen die das hinten dran. Das heißt, ich muss sozusagen über diesen Tellerrand schauen, weil sonst baue ich zwar den hübschesten Kundenwert für mich in meinem Silo, aber nicht für den Gesamtbereich. Und deswegen finde ich es cool, dass du sagst, dass eigentlich die Anforderung ist, dass ich übergreifender arbeite, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Das ist das. Und dann kommen wir eigentlich zu weiteren Themen, nämlich wie sind eigentlich Unternehmen aufgebaut und welche Incentivierungsstrukturen haben sie eigentlich? Weil ganz häufig gibt es die weitere Gruppe von Mitarbeitern und Mitarbeitern, die wollen eigentlich, aber die sagen, ey, mein Incentive ist ein ganz anderes. Ich habe hier ein ganz klares Sales-Target und ich muss einfach jetzt Conversions machen und ob die Kundenbeziehung danach in 2 Wochen noch hält, ist mal ganz flapsig formuliert, aber ist mir eigentlich total egal für den Rest des Unternehmens. Also ganz häufig haben wir noch ganz andere Strukturen, Incentivierungsstrukturen, Organisationsstrukturen in den Unternehmen, die überhaupt auch dieses über Tellerrand gucken, wirklich nur dann unterstützen, wenn jemand intrinsisch motiviert ist. Ja, also wenn jemand sagt, ne, der Jörg, der geht mal einfach da am Freitagnachmittag in die andere Abteilung und sagt, ey, wollen wir da nicht mal zusammen was machen? Aber das ist intrinsisch. Da geht er hin irgendwie, weil er dann irgendwie 2 Stunden Zeit hat und weil er irgendwie Bock drauf hat, das zu machen, aber nicht, weil die Struktur sozusagen das ganz fördert, das zu machen. Das ist, glaube ich, schon ein großes Thema.
Glaube ich auch. Und da mache ich mich gar nicht frei von in meiner eigenen Organisation, auch teilweise auch behindert sozusagen, ne? Weil wenn jemand sozusagen als Ziel hat, dass er quasi nur Neukunden reinbekommen soll und es ist total Latte hinten dran, ob die Kunden irgendwie nachher Mehrwert bringen oder nicht, dann konzentriere ich mich da drauf. Wenn er jetzt auf einmal anfängt, sich zu überlegen, macht es ja eigentlich Sinn, wenn ich nur Kunden mit einem hohen Kundenwert reinhole, dann erreicht er im schlimmsten Fall seine Ziele nicht, auch wenn er mittelfristig und langfristig eigentlich mehr Gewinn fürs Unternehmen hat. Und dann ist die Frage, wie geht dann sozusagen die Führungskraft damit um? Kriegt er dann weniger Geld, weil er sein eigentliches Primärziel nicht erreicht hat, oder kriegt er eigentlich mehr Geld hinten dran? Und das erlebe ich ganz häufig, dass es dann weniger Geld gibt, weil das eigene eigentliche Ziel nicht erreicht worden ist, obwohl die Grundstruktur ja fürs Unternehmen in Summe viel besser ist. Das ist so eine Frage der Fehlerkultur und was erlaube ich dann da auch? Und das macht es halt spannend und dann kommen wir natürlich zu Incentivierungsmodellen und wie führe ich die Mitarbeiter, wie viel Freiräume gebe ich dann und kann diesen Freiraum auch wiederum jede Mitarbeiterin gleich nutzen? Das ist ja auch nicht der Fall, kann man ja auch sagen, leider.
Ja, absolut. Aber die ist halt ganz vor allem für die Strukturen und Incentives, ne? Was ist sozusagen, ich hatte das neulich noch ein Projekt gehabt, da ging es darum, auch irgendwie mehr Newsletter-Subscriber zu bekommen. Die Basis war so wie mittelgroß. Dann habe ich so angeregt, ja, dann lass uns doch irgendwo den Journey mal bearbeiten, also den Lead-Journey bearbeiten, gucken, wo können wir denn da irgendwo die Opt-ins vor dem Kauf, ne? Also Pre-Purchase sozusagen. Und das war Bestandskundenmarketing. Also die haben sich immer nur um die Kunden gekümmert, die schon einen Kauf getätigt haben und sich dann nur überlegt, wie kriege ich denn jetzt die Kunden, die schon einen Kauf gemacht haben, zum Newsletter-Sign-up? Und dann sage ich, lass uns doch mal irgendwie so den Lead-Funnel anschauen und gesagt, nee, das ist Neukunden. Fall da für dich ein, sozusagen. Ich sage, nee, ist nicht meins. Und dann denke ich mir so, warte mal, wenn wir von der Customer Journey wieder denken, also das ist ja eine Customer Journey und dann wird sozusagen der Prozess da so in der Mitte gebrochen, weil der Kollege dann sozusagen nur auf sein Ziel arbeiten wollte. So, und dann kriegst du keine ganzheitliche Journey hin und dann Rückschlüsse, kriegst du natürlich auch keine richtige Daten-Journey hin irgendwie, weil das alles nicht miteinander verbunden ist. Da sind das unterschiedliche IDs, unterschiedliche Systeme. Du weißt ja, was dann kommt, ne? Also jeder macht dann sein eigenes System, weil man will ja schnell vorangehen. Dann hast du da irgendwie einen Zoo von Datenbanken, die dann da sitzen, unterschiedlichste Systeme. Im besten Fall hast du noch irgendwie Salesforce, irgendwie Service Cloud, Market Cloud, Sales Cloud, das ist irgendwie so ein Anbieter, aber trotzdem drei Datenbanken, unterschiedliche Daten, alles was da, Objekte, die da irgendwie gespielt werden und so. Ja, und dann steckt man da aber nicht weiter. Und ich glaube, das ist so essentiell, dass man sich als Unternehmen neu aufstellt in Hinsicht, was bedeutet eigentlich GenAI, was bedeutet eigentlich AI für meine Organisationsstruktur und für meinen Incentivierungsmechanismus und welche Leute hole ich eigentlich auch rein. Ich glaube, das Fachwissen ist immer noch gut, aber nicht mehr in Hinsicht von den 10 Data Engineers, ja, vielleicht brauchst du nur noch 7 und dafür brauchst du eher jemanden, der sozusagen verbindend im Unternehmen ist. Ich habe früher bei Epic Companies haben wir das gemacht, die gab es ja leider nicht so lange, das war auch ein Company Builder, das war aber eigentlich vom Setup bei uns im Marketing, wir haben Customer Management, haben wir das genannt, haben ein Setup gehabt, da waren BI da drin, das war ein Kreativer drin, da war meine Wenigkeit für die Koordination drin und da war ein Techie drin. Und wir mussten immer verstehen, was der andere sozusagen eigentlich macht, was die Herausforderungen sind. Weiß noch genau, weil er eine Kreative, die dann die Kampagnen gesteuert hat und dann gleich ich will eigentlich das machen und wir wollen diese Journeys abbilden. Also Data Guy gesagt, okay, jetzt verstehe ich endlich, warum wir sozusagen diese Daten so modellieren müssen, wie wir es gemacht haben und so. Und das war super, da diese Heterogenität im Team zu haben und jeweils gegenseitig eigentlich zu verstehen, was die Herausforderungen sind. Das ist schon lange her. Aber das fand ich damals eigentlich sehr effektiv. Also inhaltlich ist das gut gewesen. Hat natürlich manchmal eine längere Abstimmung gedauert. Das ist halt so, ne? Die Kreative nutzt andere Worte, andere Nomenklatur als sozusagen die Data-Person. Und das muss man so ein bisschen harmonisieren, auch die Sprache. Ich glaube, das ist ein großes Thema.
Es ist ein großes Thema und ist auch ein schwieriges Thema, weil das eine ist natürlich, was du schon angesprochen hast, ist ja, was viele Unternehmen machen, Richtung dieser cross-funktionalen Teams zu gehen, also diese verschiedenen Bereiche mit reinzunehmen, dass man sich versteht. So, dann passiert aber immer natürlich der gleiche Effekt, es wird langsamer, was ja auch klar ist, weil die müssen sich erstmal kennenlernen, die müssen ihre Sprache verstehen, die müssen ihre Themen verstehen und dafür musst du dann auch Zeit einräumen und die notwendige Geduld und dann muss es auch irgendwie sozusagen messbaren Erfolg bringen und die meisten Unternehmen, die ich kenne, stehen halt unter Dampf und Volllast sozusagen, das heißt so ein stündiges wir verstehen uns mal gegenseitig Meeting fällt dann relativ schnell wieder runter sozusagen, dass dann doch wieder alle in ihre Silos reingepresst werden, um ihre Themen und ihre Sachen noch irgendwie abarbeiten zu können. Aber dieses über den Tellerrand schauen und einen wirklichen Mehrwert zu stiften, fällt dann einfach super schnell runter. Das ist zumindest mein Erlebnis mit diesen cross-funktionalen Teams.
Ja, absolut. Und das nächste ist, die werden ja eigentlich nicht cross-funktional aufgesetzt, sondern es wird ja eher so ein Gesandter aus dem Data-Gesell. Ja, jetzt gehen wir in das Projekt rein, aber du gehörst eigentlich noch zum BI-Team und da bist du eigentlich aufgehangen und so weiter. Passiert dann auch, sind so Gesandte, die werden jetzt so in das Gremium geschickt, was häufig vom Management dann irgendwie gefordert wurde, das aufzusetzen. Jetzt setzt euch doch mal zusammen. Ja, aber ohne klares Ziel und ohne Incentivierung. Und da wird ein nettes Gespräch draus, aber wird niemals Projekt draus, wenn ein halbes Jahr irgendwie gut läuft. Nicht niemals, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass da wirklich ein effektives Projekt rauskommt, wo Leute nämlich was am Ende des Tages, ich glaube ja an Incentivierungsstruktur. Intrinsische Motivierung, ja, ist prima, aber die Organisation muss die Mitarbeiterincentivierung so aufsetzen, dass das auch einfach gefördert wird. Und das ist häufig in diesen Projekten halt nicht so.
Also zwei Dinge. Erstmal fühle ich mich mega schuldig, weil ich auch mit Gesandten arbeite. Also ich habe das auch bei mir intern sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, da müssen wir nochmal Schnittstellen haben, dann schicke ich einfach, geh doch mal in das Meeting mit rein und guck mal, dass das irgendwie so übergreifend funktioniert. Ja, ich arbeite auch so quakig. Die gute Nachricht ist, ich habe tolle Leute, haben auch wirklich diesen übergreifenden Blick und dann klappt das schon, aber das ist eher so individuell. individuell bei uns. Trotzdem mache ich das nicht gut, stelle ich gerade fest. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das finde ich gerade spannend, wollen wir gar nicht drauf eingehen, machen wir aber trotzdem jetzt, weil ich das super spannend finde. Du sagst, Inzentivierungsmodelle funktionieren aus deiner Sicht. Ich habe das Gefühl, die funktionieren nicht wirklich gut in vielen Unternehmen.
Genau, wenn sie misaligned sind, funktionieren nicht gut. Also klassisches Marketing-Thema, worauf wird Bestandskundenmanagement incentiviert? Neulich habe ich auch gehört, ne, die Abmeldung, ja, ist eine große Unsubscribe, so eine Metrik, auf die gemessen sind. Und auf der anderen Seite gab es eine Sales-Abteilung, die sind auf diese Bestandskunden gegangen und deren Incentivierung war einfach Umsätze, Verträge. Wenn die am Tisch sitzen, das kann nicht funktionieren. Die werden kein Projekt zusammen machen, weil einfach die Incentivierung für die unterschiedlich ist. Ja, also in irgendeiner Weise habe ich vorgeschlagen, eine balancierende Metrik für Sales mit einzuführen und zu sagen, also ihr könnt da gerne drauf feuern, aber für jede Abmeldung kriegt ihr ein Penalty, nämlich die Kosten von einem abgewanderten Kunden und minus die Kosten von einem Neukunden, den wir uns quasi reinholen müssen oder einem neuen Opt-in sozusagen, damit ihr dafür ein Penalty sozusagen bezahlt. So, das war das erste Mal, dass sozusagen die Abteilungen dann miteinander gesprochen haben und gesagt, oh, jetzt haben wir aber eine verbindende Metrik, also worauf ventiliert wird. Mal gucken, wie lange die das einsetzen. Aber das war ein Thema, damit man sozusagen beide Gewichtungen oder beide Perspektiven in irgendeiner Weise in die Incentivierung mit reinbekommt. Und das sehe ich zurzeit noch zu wenig. Okay, wir wollen irgendwie so und so viel Revenue machen und die Profitmarge. So, und jetzt, liebe Abteilung, jetzt brecht das mal für euch runter, wie ihr darauf einzahlen könnt. Also es gibt Unternehmen, die machen das sehr gut, aber viele Unternehmen, die ich sehe, machen das eben noch genau nach dieser Art und Weise. Und da fehlt aus meiner Sicht eine Verbindung unter den Incentivierungsmechanismen. Darum funktioniert es auch ganz häufig eben nicht, weil es halt nicht abgestimmt ist. Es kann ja unterschiedliche Incentivierungen geben. Ja? Es kann monetäre Incentivierung geben, ja, es kann irgendwie eine Incentivierung geben, dass irgendwie so also das Klima irgendwie dadurch besser ist, also ne, also soziale Incentivierung irgendwie dabei. Aber irgendeine Motivation, damit Menschen da reingehen, diese Dinge zu tun. Und vielleicht bist du in deiner Unternehmung da sehr gesegnet, diese Menschen, die intrinsisch motiviert sind und fachübergreifend da denken wollen. Ich bin in der Beratung, glaube ich, da liegt dann auch noch etwas näher, dass man da vielleicht so ein Verhalten zeigt. Aber ich sage mal, in einem ganz klassischen Standard-Mittelstand-Unternehmen sehe ich das nicht unbedingt genauso gegeben.
Ja, also ich nehme mit, und das unterschreibe ich auch, dass du sagst, auf der einen Seite, wenn wir Zielkonflikte haben, dann reden Abteilungen im schlimmsten Fall nicht miteinander, weil sie halt komplett konträr sind. Das ist zu vermeiden. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form schon über die Ziele dafür Sorge tragen, dass alle auf das gleiche Ziel sozusagen hinarbeiten, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Und das andere, was ich mitgenommen habe, das unterschreibe ich auch, einfach nur zu sagen, jetzt machen wir alle mal den EBIT hinten dran, weil es so schön ist. Und dann gucken wir, wie es geht. Das funktioniert auch nicht. Ich muss dann sozusagen wirklich auch mal tiefer gehen und eben diese ganzen Bereiche auch sauber miteinander verbinden.
Ja. Ja, nee, absolut. Und ich glaube, das ist notwendig, wenn wir dann wieder den Bogen schließen zu dem Thema AI, ja, und diese verbindende Technologie, weil am Ende des Tages ist sie genau das, ne? Also sie verbindet verschiedene Dinge zusammen, damit du das wirklich gut einsetzen kannst. Außer du willst eigentlich nur einen Text schreiben, so, dann ist es das. Aber die Möglichkeiten, die da kommen in der Automatisierung, in den Vorschlägen, wenn du Agents hast, die untereinander, wenn wir mal ein bisschen weiterdenken, wie eigentlich die Zukunft da aussieht, dann muss man eigentlich jetzt anfangen, die Unternehmung mit umzubauen. Sonst wird das schwierig. Sonst kriegen wir diese Technologien, glaube ich, nicht in der Effektivität mit rein. Das heißt auch, wir müssen eigentlich die Kollegen vom Datenschutz mit reinbringen und auch mal sagen, hier Freunde, das ist schon okay, wenn ihr für jeden Kanal eine einzelne Checkbox für die Kanal-Subscribe habt. Also das hat solche Auswirkungen sozusagen auf die Art und Weise, welche Daten wir bekommen und wie viele wir bekommen. Können wir da nicht ein bisschen flexibler sein und unsere Datenbasis weiter aufbauen? Also wie gesagt, in den letzten Jahren hat Datenschutz halt schon ein großes Thema, ist zumindest aus meiner Sicht gewesen, dass die Datenschutzbeauftragten in der Unternehmung sehr stark geworden sind. Also ne, Legal. Ja, Legal sagt, können wir gerade nicht machen. Legal sagt, da müssen wir safe sein. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil wir diese Daten brauchen. Das war ja auch immer am Anfang des Gesprächs, um neue Methoden und mit Modellierungen loszulassen.
Ja, wenn wir das mal so ein bisschen runterbrechen und wenn wir mal wirklich auf dieses Thema Daten und Datenschutz gehen, hast du ein paar sehr wichtige Themen schon mal benannt und auch so ein bisschen die Auswirkungen auf die Zukunft besprochen. Und da würde ich gerne mit dir mal diskutieren, was kommt da eigentlich auf die Unternehmen zu? Was heißt das konkret? Du hast erstmal gesagt, natürlich, wir brauchen für solche Algorithmen eine passende Datenqualität. Das ist der erste Punkt, weil wenn die Datenqualität nicht stimmt, geht immer noch Garbage in, Garbage aus. Das heißt, wenn Modelle auf schlechten Daten laufen, dann kommen schlechte Ergebnisse raus. Gerade bei einer AI, die sehr viel automatisch machen soll, wäre das jetzt schon mal nicht so verkehrt, wenn meine Datenqualität stimmen würde. Punkt Nummer 1, den wir mal beleuchten müssen. Punkt Nummer 2 ist das Thema Training von Daten, was, glaube ich, viele sich gar nicht klar machen. Der Grund, warum die LLMs gerade so funktionieren und der Grund, warum halt nur wenige Firmen so super Chatbots haben, ist, weil die halt die notwendige Menge an Leuten haben, die die Algorithmen trainieren können. Weil wir kennen das, Markus, wir kommen ja aus dem Bereich, dass man natürlich immer Trainingsdaten hat und checkt, ob nachher auf den Realdaten ob das quasi passt. Aber ich glaube, viele Menschen wissen nicht, dass Microsoft und Co. einfach zig Millionen Menschen im Hintergrund haben. Ah ja gut, wird natürlich übertrieben. Die aber dem Algorithmus sagen, das Bild ist eine Katze, das Bild ist ein Hund sozusagen hinten dran. Also der Algorithmus lernt das nicht von selber, es wird langsam besser sozusagen. Aber wir müssen Training machen. Das heißt, wenn wir solche Modelle bei uns anwenden, die wir von außen kennen, heißt das noch lange nicht, dass die auf unseren Daten funktionieren, weil die auch auf den Daten trainiert werden müssen. Das heißt, da ist auch nochmal ein Aufwand mitzumachen. Das heißt, ich brauche Daten auf der einen Seite mit einer gewissen Qualität, sonst habe ich Mist und sie müssen trainiert werden. Und dann gibt es noch den dritten Punkt mit dem Thema Datenschutz, was super spannend ist, weil du hast gesagt, Datenschutz bekommt mehr Macht. Aber heißt, wenn wir den Algorithmus sehr stark auf den Daten arbeiten lassen und je mehr wir ihn direkt auch Richtung Kundenkontakt bringen, da können Fehler passieren. Da gibt es ja schon immer diese Beispiele hinten dran, wo dann der Chatbot auf einmal irgendwelche Preise aufgerufen hat, die aber gar nicht der Realität entsprechen. So, Gerichtsurteil in den USA war, ja, der Preis gilt, Ende der Geschichte. Aber mit dem Argument, dass nicht dokumentiert war, dass es ein Chatbot sozusagen ist. Jetzt kleben es halt überall alle drauf. Aber da kriegen wir natürlich ein ganz anderes Datenschutzthema rein. Unternehmen müssen sich eigentlich fragen, wie viel Maschinen lasse ich sozusagen freilaufen und wie viel nicht, weil du kennst es selber, wenn wir so dedizierte Modelle gemacht haben, früher hat man ja für jedes Produkt quasi oder für jeden Churn-Score einzeln berechnet, dann sind diverse Testbatterien draufgelaufen, dass da nicht irgendwas falsch irgendwie nachher gelaufen ist und Co. Ja, und das ist Fluch und Segen zugleich für mich, weil mit der neuen Generation von Gen-AI-Anwendern, also speziell ChatGPT-Anwendern, denkt man ja, das läuft alles von selber hinten dran und selbst ChatGPT gibt ja ganz häufig auch einfach Quark-Antworten sozusagen raus, ja, weil Garbage in, Garbage out das Problem beleuchtet. Deswegen die drei Themen würde ich mal gerne angehen. Fangen wir ganz mal vorne an. Datenqualität. Ne? Also was aus seiner Sicht, was kommt da auf die Unternehmen zu? Was wird massiv unterschätzt und was kann man vor allem an der Stelle tun? Du hast schon synthetische Daten, solche Geschichten angesprochen. Was heißt das eigentlich?
Ja, also ganz pragmatisch. Nehmen wir mal eine Unternehmung, die irgendwie eine klassische Webseite hat und da hat ein Kundenkonto und dann haben die irgendwo eine App. Also was ich jetzt mehrfach gesehen habe, ist, dass die Datenbanken nicht miteinander verbunden sind. Du musst es Daten wieder eintragen. Und im schlimmsten Fall, was heißt das eigentlich? Ich gebe die Straße einfach unterschiedlich ein, meinen Namen etwas unterschiedlich ein. So, das ist das Einfachste. Ja, da kann man noch was drüber rödeln, aber ein einfacher Matching-Algorithmus, ein einfacher Join würde so einfach nicht funktionieren. Ne? Also die Daten zusammenzuführen. So, welche Themen sind ganz einfach? Ne? Inkonsistenzen, in dem wie Felder beschrieben werden, ist immer ein Thema. Ja, was heißt, was steht eigentlich in dem Feld drin? Ist das konsistent geschrieben? Gibt es eigentlich eine konsistente Logik? Wenn das ganz häufig schnell einfach Felder angebracht worden sind, dann ist das nicht durchdacht. Dann sind das häufig so Hilfsfelder gewesen, die sich dann irgendwann mal so manifestiert haben, die so über Jahre da drin hängen in so einem Data Warehouse. Und dann das aufzuräumen, das kostet erstmal nur viel Zeit und viel Geld und muss viele Systeme umbauen. So, das ist ein Problem, wenn man dann aus meiner Sicht nicht sieht, was ist eigentlich der Mehrwert. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wir bauen ein Data Warehouse auf, wir wissen aber eigentlich nicht so richtig, was der Use Case ist. Wir gehen dann 2 Jahre in so ein Data Warehouse rein, und wir wissen eigentlich noch nicht so genau, wie wir damit 1 Euro Geld verdient haben. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Es wird ein Thema sein in den Tischen und sagen, da kommt, irgendwann wird ein cleverer Head of BI kommen und sagen, wir müssen hier mal an der Datenqualität arbeiten, wir müssen die zusammenführen, wir müssen das validieren, brauchen vielleicht auch vollständigere Daten über den Kunden. Welche sind das überhaupt sozusagen? Und dann wird jemand kommen und sagen, komm, wir müssen mal das Datenprojekt machen und dann sozusagen am Management-Tisch, ja, was kostet das? Ja, kostet 500.000 Euro. Und was kriegen wir hinten raus? Kann ich noch nicht sagen. Wir können dann erst berechnen, was wir eigentlich schon alles machen können. Das ist immer so ein Henne-Ei-Problem, glaube ich. Das wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Und die Frage ist eh, ob das Unternehmen überhaupt dann merkt, wie wichtig diese Datengrundlage ist, weil ich glaube, es ist sogar vielleicht sogar gefährlich von den Gen-AI-Modellen. Naja, diese Daten sind ja alle da und die sind alle irgendwie super trainiert, aber dass das einfach unfassbar viele Trainingsdaten waren, wo alles qualitätsgecheckt wurde und so weiter und so fort, damit halt möglichst wenig, was da hinten raus produziert wird, da sind wir weit weg bei vielen Unternehmen.
Ja, und ich glaube, Unternehmen machen sich da auch gar nicht so die großen Gedanken drüber. Und ich möchte das vielleicht an einem konkreteren Anwendungsbeispiel nochmal machen. Du kommst ja auch aus der Kundenwertecke. Und wenn ich einen Kundenwert berechne, dann gab es bei meinen Kundenwertprojekten eigentlich immer die gleichen Diskussionen. Die erste Diskussion war, dass natürlich jede Fachabteilung den irgendwie anders berechnet haben möchte. Ne? Die Serviceabteilung will irgendwie so ein bisschen mehr auf, was ist denn schon bisher gelaufen mit dem Kunden? Weil der Kunde weiß ja, ob er ein guter Kunde war oder nicht. Und dann also möchte ich meine Service sozusagen auch daran anpassen, also eher auf die Vergangenheitswerte. Und das Marketing hat immer gesagt, so Vergangenheit interessiert mich einen Scheiß, weil ich möchte ja wissen, ob der Kunde mir in Zukunft noch Kohle bringt. Also möchte ich vor allem sozusagen alle Zukunftsprognosen drin haben. Und dann hat man quasi immer lange diskutiert. Also da ist schon mal die Frage, berechnen wir das alle gleich? Jetzt gehen wir davon aus, wir haben halt jetzt hier verschiedene Gen-AI-Modelle am Laufen sozusagen. Dann kann es sein, dass der Kunde in verschiedenen Bereichen ganz anders behandelt wird. Ich muss eigentlich gucken, dass ich sozusagen ein Modell habe, damit wenn der Kunde verschiedene Touchpoints hat, irgendwie gleich läuft. Das heißt, für ein Unternehmen wichtig, wir können nicht einfach überall irgendwas machen, sondern wir müssen eigentlich ein zentrales Ding haben auf einer zentralen Datenbasis. Und das heißt, ich brauche alle Daten, weil wenn jeder andere Daten anzapft, kriege ich auf einmal andere Wertigkeiten des Kunden raus, weil, das kennst du wahrscheinlich auch noch, es gab immer die Vertriebsabteilung in meinen Projekten irgendwie, die hatten schon einen Kundenwert, weil die hatten so eine Excel-Liste quasi gehabt, wo dann jeder Vertriebler irgendwie so 3 Sachen eingetragen hat und bums war der Kunde schon segmentiert hinten dran und die fanden das dann gar nicht so lustig, dass dann irgendwie so ein zentraler Kundenwert berechnet worden ist, weil die wussten ja selber, ob der Hans Müller ihr Lieblingskunde ist oder ob er sozusagen nicht ihr Lieblingskunde quasi ist und das heißt, alles, was irgendwie an defragmentierten Datenbanken irgendwie rumläuft, sorgt für andere Modelle, wenn ich dir da drauf laufen habe und eben nicht mehr für eine Gleichbehandlung. Das heißt, wenn ich Modelle habe oder in den Kundenkontakt gehe und das sehr automatisiert über Gen-AI laufen habe, dann muss ich eigentlich gucken, dass ich im Idealfall eine zentrale Datenbank habe und im Idealfall ein zentrales Datenmodell, was zumindest für den gleichen Anwendungsfall in allen gleichen Bereichen ähnlich oder gleich eingesetzt wird, weil sonst kriege ich einfach eine komplette Defragmentierung, gewollt oder ungewollt quasi raus, ne?
Ja, absolut. Und das Interessante ist dann sozusagen, egal wie gut die Modelle sind, sind da diese Silo-Lösung, dann heißt das doch, Abteilung X hat da schon einen Kundenwert berechnet. Das müssen wir doch gar nicht. Also ohne auch zu wissen, was eigentlich dahinter steht, was die Definition ist. Das ist immer noch ein Riesenthema. Also aus meiner Sicht sind es die Incentivierung, weil warum bauen diese Fachabteilungen sich das? Um die Effektivität der einzelnen Abteilungen zu erhöhen. Die machen das ja nicht dafür, um die Company weiterzubringen, sondern um sich weiterzubringen, um die Abteilung weiterzubringen. Und das ist ein Thema und das geht wieder ein Thema Incentivierung rein. Ich bin jetzt grundsätzlich kein Freund zu sagen, es muss vor allem bei jeder Geschichte so zentrale, ist ja immer so der Wunsch, ne? Also CRM, so ist zentral, hängt über allen Kunden irgendwie drüber und steuert das jede Abteilung von Sales bis hin zu Retention, zu Customer Service und wir haben so eine KPI, an der wir uns irgendwie orientieren. Also das wäre schön mit der KPI. Da bin ich gar nicht so ein Freund von, weil ich denke, in den Fachabteilungen, da ist auch schon viel Spezialwissen. Es gibt häufig gute Gründe, warum die das gemacht haben, so wie sie es gemacht haben, weil das hat ihnen halt irgendwie den Schritt weitergebracht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann man solche zentralen Themen eigentlich lösen und gleichzeitig die Autonomie der Abteilung, das ist immer realistisch, ne? Also die müssen schon auch alleine arbeiten. Die tägliche Arbeit ist eine andere als in der Abteilung X und Abteilung Y. Die müssen schon autonom arbeiten und nicht von oben gesteuert werden. Wie kriegen wir das auch hin?
Ja, und da sind wir wirklich dabei, dass wir versuchen müssen, die Daten zentral zu bekommen und nicht irgendwie eigen, weil wie gesagt, dann optimieren wir Algorithmen sowohl für die Abteilung selber, als aber auch auf den falschen Datenbanken. Dann in das Thema Daten noch ein bisschen konkreter einsteigen. Da hast du auch schon zwei Sachen gesagt gehabt. Du hast einmal das Thema Datenqualität. Das wird, glaube ich, auch immer unterschätzt, weil wir brauchen auch eine gewisse Menge an Daten, dass die Dinge funktionieren, weil wenn ich nicht genug Informationen habe oder die Informationen nicht genug gefüllt sind, dann funktioniert es nicht, beziehungsweise ich bekomme dann, also entweder klappen die Modelle gar nicht oder ich habe halt quasi ein Overfitting. Overfitting heißt, das Modell behauptet, es würde super gut funktionieren, aber es funktioniert eigentlich nur für einen totalen Spezialfall und der Rest geht völlig daneben. Das heißt, wir kriegen keine so gute Güte rein und ich muss die Dinger trainieren. Das heißt, das läuft eben nicht von selber und das muss man sich auch nochmal ganz klar machen. Es gibt ja mittlerweile ganz viele tolle Vorträge, die vielleicht so ein bisschen so ein falsches Bild erzeugen. So, ich kenne die Vorträge zum Beispiel, dass man früher musste man halt noch Deep Blue trainieren. Dem musste man erklären, wie funktioniert Schach, dass er dann irgendwie Kasparov schlagen konnte. Mittlerweile nimmst du einen Algorithmus, der guckt sich dann an, wie spielen Menschen Schach sozusagen, leitet daraus dann sozusagen die eigenen Regeln quasi ab und ist dann jetzt in der Lage auch Kasparov oder wen auch immer sozusagen zu schlagen. Das heißt, so der Wunschtraum ist ja eigentlich, ich muss gar nichts mehr machen. Die KI macht sozusagen alles von selber, also auch das Lernen sozusagen von selber. Und das ist ja immer noch Quatsch, muss man ja auch ganz klar machen. Wenn ich solche Systeme reinnehme, dann müssen die Dinger trainiert werden. Also irgendjemand muss dem System sagen, das ist richtig und das ist falsch und dafür brauche ich entsprechend Zeit und ich muss gucken, dass halt, wie du gesagt hast, nicht jede einzelne Abteilung sagt, was richtig und was falsch ist, weil wenn ich eine andere Incentivierung habe, dann sind halt gewisse Verhaltensweisen in der anderen Abteilung richtig, in der anderen Abteilung sind sie halt falsch, sondern ich muss irgendwas haben, was übergreifend meine Algorithmen im Sinne des Unternehmens für alle Bereiche trainiert. Das wird auch unterschätzt. Deswegen, was können Unternehmen aus seiner Sicht da machen, um auf der einen Seite die Datenqualität in Summe zu verbessern, also Stichwort synthetische Daten, als aber auch das Thema mit dem Training gut umzugehen?
Boah, das ist echt nicht trivial, wenn ich da die Antwort hätte. Also zum Thema Datenqualität, Daten, das macht mir also wirklich Sorgen. Mir fällt sofort der Hype-Cycle ein, der Gartner-Hype-Cycle. Also der geht ja immer so hoch und dann das Thema ist hoch und dann geht das immer ganz toll in Teil der Tränen und dann gibt es irgendwie diesen Produktivitätsplateau, ne, wo wir hingehen. Ich habe das Gefühl, wir sind bei AI gerade da ganz oben, ganz weit oben auf diesem Hype-Cycle und wir fallen auch nochmal für die nächsten Monate nochmal ein ganzes Stück nach unten in bestimmten Bereichen, weil die Erwartungen halt nicht so ganz einfach sind, weil dann kommt das böse Erwachen, dass wir in der Unternehmung überhaupt gar nicht die Daten und Datenqualität haben, um das zu trainieren. Das ist wie mit dem Kind mit der heißen Platte. Ich glaube, Unternehmen müssen sich erstmal die Hände verbrennen und dann sehen, dass da was gemacht werden muss, dass investiert werden muss. Und dann kann man vielleicht in die nächste Stufe reingehen und dann werden vielleicht die Erwartungen, was auch eine Company lösen kann, vielleicht etwas relativieren. Und gerade in Bezug auf Daten, was kann das eigentlich lösen? Weil das ist, glaube ich, der limitierende Faktor. Es sind nicht mehr die Algorithmen, du hast es gerade gesagt, es gibt unheimlich viele Dinge, die man jetzt machen kann. Gen AI ist also eine Sache, ne? Aber auch die Predictive AI-Geschichten, die werden ja richtig gut, wenn man die richtigen Daten hat. Und was kann ein Unternehmen machen? Also klassisches Ding, ne? Daten zusammenführen, die sauber halten. Wenn man eine gewisse Menge an Daten hat, die sauber sind, kann man darauf synthetische Prozesse erzeugen. Ja, diese synthetische Daten erzeugen mit Prozessen, die sich dann die Daten anschauen und sagen, wie kriege ich eigentlich Daten zum Trainieren auch rechtskonform hin? Also die Daten sind dann anonymisiert, damit diese Modelle genügend Futter haben, um die Katze vom Hund zu unterscheiden. Das ist eigentlich das. Und das ist das große Thema aus meiner Sicht. Haben wir genügend Trainings Daten in den Abteilungen, damit wir AI überhaupt an jedem Punkt der Wertschöpfungskette einsetzen können. Und da sind so Produktionsmaschinen eigentlich noch am dankbarsten, weil die locken jeden Tag Millionen und Milliarden von sehr feinen granularen Steuerdaten. Ja, aber die sind technisch komplett korrekt. Ne? Wir sprechen ja über Kundenverhalten, um Kundenverhalten überhaupt zu tracken. Was heißt genaues Kundenverhalten? Was ist das überhaupt? Sind oft latente Variablen, wenn ich sowas in ein Modell reinbringen kann, ein schwieriges Thema. Und wie lösen wir das Thema denn da jetzt? Ne? Da bin ich mir immer noch gar nicht so richtig sicher. Einfach aus dem Punkt, weil Unternehmen gerade in Sachen Kundendaten unheimlich alert sind, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Deswegen mit den Datenschutzabteilungen und so weiter. Oh, dürfen wir nicht machen, wir müssen mit Legal abchecken. Die Daten dürfen wir da nicht verwenden, die dürfen wir nur in dem Prozess verwenden und so weiter. Also das wird ein Faktor sein, warum wir in dieses Tal der Tränen reinkommen. Wird das Datenthema sein, nicht das Algorithmusthema, sondern das Datenthema sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Weg nach vorne, als da zu sagen, wir haben hier einen Use Case, wir wollen eigentlich das machen. Also einen Use Case wieder starten, zu sagen, was müssen wir jetzt eigentlich machen bei unserer Datenbasis, um da hinzukommen. Ich glaube da wieder nicht an die großen Projekte, weil sonst sieht man da, was da für ein Wust alles ist und dann wird das sowieso nicht funktionieren. Sondern sich ein konkretes Problem mal nehmen und zu sagen, was müssen wir jetzt eigentlich mit unserer Datenbasis machen, damit wir in diese neue Welt einsteigen können. Also an einem Projekt das ausprobieren.
Ja, finde ich super. Ich würde das noch in zwei Dingen ergänzen. Das eine ist, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt visualisiert bekomme, aber du hast ja diese Gartner-Quadranten angesprochen, also jetzt die Kurve erst so rauf geht und dann runter geht. Und letztes Jahr war ich bei der South By, das ist diese große Digitalmesse in den USA, und da musste ich gerade dran denken und lachen. Da war ein Typ, der hat dann gesagt, hey, zum Thema Gen AI, wir sind gerade hier, da hat auch diese Kurve gemalt, und dann war aber Gen AI nicht am höchsten Punkt der Kurve, sondern es war dreimal so hoch wie der höchste Punkt der Kurve, weil er meint, wir sind so völlig drüber sozusagen hinten dran. Aber es war vor einem Jahr. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und jetzt will ich auch mal die Geschichte erzählen, um einfach den Zuhörern so ein bisschen klar zu machen, um was es eigentlich geht, gerade im Kundenmanagement, wo mir dann eventuell, weil ich ja beim Kunden nicht immer alles sehen und messen kann, die Daten fehlen. Du hast gerade angesprochen, naja, gerade im Maschinenbereich sozusagen, ne, die Maschine gibt so ganz viele Informationen raus. Da kann ich ein schönes Projekt erzählen. Da ging es nämlich genau darum zu gucken, gibt es Parameter, an denen man sehen kann, dass eine Maschine quasi Produktionsfehler erzeugt oder dass die Qualität der jeweiligen Produktionsdaten nicht so groß ist. Also hat man alles an Informationen genommen, was die Maschine quasi hergegeben hat, hat es dann ausgewertet. So, und man hat festgestellt, es gibt Produktionsschwankungen. So, aber das Problem war an den Maschinendaten selber, war das nicht ablesbar sozusagen, obwohl alles da getrackt worden ist. Also war die Frage eigentlich, woran liegt es? Und was man dann sehen konnte, war, dass irgendwie jeden Tag so ein bisschen schwankend nach Tageszeit oder im Laufe des Jahres, aber irgendwie so zwischen 14 und 16 Uhr die Produktionsthemen sich so ein bisschen verändert haben. Also dachte man, okay, wir brauchen mehr Daten hinten dran. Wer arbeitet mit der Maschine reingeworfen? Vielleicht liegt es ja daran, wer das Ding nachher bedient, konnte man auch nicht rausfinden. Dann ist die Produktionshalle begangen worden und dann hat man gesehen, dass quasi das Fenster nach, keine Ahnung, Süden, Norden lag sozusagen und dass immer in der Zeit von 14 bis 16 Uhr die Sonne quasi da auf die Maschine gekommen ist, dass die Maschine ist in dem Augenblick warm geworden und deswegen gab es in dieser Zeit, je nach Sonnenstand und Wirkungsgrad, dieses Thema sozusagen. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil mir reichen eben nicht immer alle Daten. Also die Maschine hat unglaublich viel an Informationen ausgespuckt, aber diese Datenlage fehlte mir sozusagen. Und gerade im Kundenmanagement habe ich das Problem, dass ja viel Kundenverhalten überhaupt nicht sichtbar ist, weil Einkaufsverhalten ja teilweise auch bei anderen stattfindet, also nicht nur bei mir selber sozusagen. Auch wenn der Kunde Bedarf hat, weiß ich ja gar nicht, hat er ihn Bedarf und nicht gestillt oder hat er Bedarf und stillt ihn woanders? Also solche Informationen fehlen halt. Und dass ich wirklich schauen muss, wie kann ich das optimal anreichern? Und deswegen mag ich das, was du beschrieben hast. Klingt für mich so, als müsste es eigentlich eine Rolle geben von jemandem, der sich sehr intensiv mit den Daten auf einer operativen Ebene beschäftigt, mit der Frage, habe ich eigentlich die notwendige Datenmenge, die notwendige Datengrundlage, um auch die notwendige Menge an Trainingsdaten, damit meine Algorithmen funktionieren. So eine Art, ja, nennen wir es Data Steward, gibt es ja schon quasi, aber nochmal ein bisschen anders sozusagen, für Gen AI darlegt, der nicht den Algorithmus aufbaut, sondern wirklich aber sich damit auskennt und guckt, ist der richtige Datenpool in der Qualität vorhanden, um halt einen zentralen Algorithmus aufbauen zu können.
Ja, finde ich gut. Wie gesagt, also die Modelle, die wird es geben, die wird es irgendwann auch von der, nicht von der Stange, aber die kannst du dann auf dein Problem trainieren. Da wird es so viele Modelle geben. Das Problem wird sein, das individuell auf die Company auch zu stülpen, sage ich mal, oder in der Company zu implementieren. Und dafür brauchst du die Company-Daten. Und das fände ich ein super Beispiel jetzt auch vorher gerade von dir. Deine Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen das wahrscheinlich sowieso. Aber eine AI kann nur das vorhersagen und das mit reinnehmen, was sie an Daten reingesteckt bekommt. So, und mal ganz blöd gesagt. Also sie kann einfach nichts sehen oder nichts prognostizieren, was sie nicht gelernt hat, was sie nicht gesehen hat. Und wenn sie was Falsches lernt, was Falsches sieht oder inkonsistente Daten hat, dann ist das schwierig für die. Da muss es wieder ein Modell geben, zu sagen, muss erstmal erkennen, welche Inputdaten irgendwie inkonsistent sind. Dann kann man die rausfiltern. Also auch damit kann man umgehen. Aber man muss verstehen, glaube ich, wie funktioniert dieses ganze AI-Spiel nicht innerhalb der Algorithmen und was es da für alle Nifty und Knifty und Sequenzen und weiß der Geier was gibt, sondern ganz grundsätzlich, was treibt eigentlich die Qualität von AI? Was heißt Trainieren von Modellen? Was heißt überhaupt Modell? Jetzt so viele sagen, ey, hier ist das neue multimodale Modell von XY. Ich frage mich, ob die dann wirklich auch wissen, was heißt eigentlich Modell? Was heißt Trainingsdaten? Wie macht man das? Und ich glaube, da so ein bisschen mehr Verständnis für zu erzeugen, wie sowas funktioniert, kann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen zu verstehen, können wir eigentlich diese Themen einsetzen oder auch nicht, weil ansonsten ist das immer so ein Thema, na, dann holen wir uns irgendwann mal AI rein und dann funktioniert das irgendwie schon, weil man nicht versteht, wie der Weg dahin eigentlich aussieht.
Ja, und der dritte Punkt, den wir angesprochen haben, und da sehe ich sogar das größere Problem drin, ist das Thema Datenschutz. Und nicht deswegen, weil es das größere Problem sozusagen darstellt, sondern weil es die größte Unsicherheit darstellt. Weil auf der einen Seite Datenqualität, Megathema, brauche ich, sonst kann ich keine Modelle bauen. Aber ich habe beim Datenschutz natürlich ganz viele verschiedene Themen, weil auf der einen Seite muss ich gucken, was ich Richtung Kunden kommuniziere, was ich überhaupt sozusagen nutzen und machen darf. So, und das war ja schon bei den Modellen immer so ein bisschen schwierig, dass die Marketingabteilung teilweise gar nicht wussten, was ist da eigentlich reingegangen und wie darf ich das sozusagen verwenden. Jetzt habe ich da Algorithmen, die irgendwie über große Datenmengen drüber laufen, was kommt dabei rum? Und der andere Punkt, den ich so spannend finde, weil alle Beratungen, naja, viele Beratungen, sag mal so, laufen gerade rum und erzählen sozusagen was von der Hyperpersonalisierung im Sinne von, dass du wirklich sehr individuellen Content, also nicht im Sinne von die Botschaft, sondern dass jedes Werbebanner auf den Kunden quasi zugeschnitten ist. Deswegen mache ich ja das Thema Kundensegmentierung nicht, weil typischerweise machst du ja ein Creative für alle Kunden, ja, und überlegst dann, welches raussprechen willst. Sobald du dann Kundensegmentierung machst, musst du schon mehrere Creatives machen. Das wird ein bisschen aufwendiger hinten dran, hast mehr Agenturkosten und Co. Und alle träumen jetzt davon, weil ChatGPT kann das so wundervoll, dass du quasi für jeden Kunden dein individuelles Bild oder deinen Content erzeugst. So. Und die Idee ist ja auch an sich charmant und letztes Jahr auf der OMR, ich glaube, es war die Sparkasse, bin ich mir ganz sicher, war die Sparkasse, die haben einfach mal einen Stand designen lassen für die Generation Z von OpenAI. Sah total fancy aus, auf einmal waren irgendwelche Sneakers an dem Stand und so, du hast die Sparkasse nicht wiedererkannt, einfach eine coole Idee, aber jetzt kommt der Haken, du hast es natürlich trotzdem in der Hand gehabt, weil du hast einen Stand kreiert. So, jetzt die Idee für 70.000 Besucher individuelle Stände zu haben, ja, was machst du dann, wenn einfach mal ein Hakenkreuz am Stand ist? Blödes Beispiel sozusagen, aber vielleicht hat das jetzt dann irgendwie rausgesucht worden, hat der Kunde vielleicht die falschen Songs gehört und so. Worauf ich hinaus will, ist, du musst es ja unbedingt kontrollieren. Ne? Also entweder muss ich es ja krass reglementieren, also wirklich so krass, dass es dann schon wieder irgendwie Standard quasi ist, oder ich lasse es halt laufen und riskiere damit halt ein Riesenthema, was passieren kann. Deswegen glaube ich, dass die Beschäftigung mit Datenschutz und gerade mit diesen Grenzen super wichtig wird, jemand, der das ausbalancieren kann.
Ja, 100%. Die ersten Systeme, du kannst dann deine Brand Language quasi in die Systeme hochladen und sagen, irgendwie diese Wörter vermeiden diese besonders häufig. Am Ende des Tages muss da noch jemand sitzen und die Qualität natürlich irgendwie mit betrachten. Das heißt, für Millionen von Kundinnen und Kunden individuelle Werbebanner auf deren Verhalten auszuspielen, Brand Safety mäßig ringen bei mir da alle Alarmglocken. Da glaube ich eben nicht dran. Und deswegen auch diese Hype-Cycle-Geschichte. Also da sind wir jetzt gerade und denken, boah, das ist für jeden Spiel mit individuellen Content und so weiter. Aber da sind wir so weit noch von weg, also dass das wirklich safe, gut läuft, da bin ich auch von überzeugt. Die Frage ist, ist das wirklich ein Datenschutzthema oder ist das eher ein Thema, wo wir sagen, ist eigentlich ein Brand-Safety-Thema, wo wir hingehen müssen? Also ist das Datenschutz oder ist es Brand-Safety? Da würde ich eher sagen, es geht eher in Richtung Brand-Safety, wenn da jetzt, sagen wir mal, die Sparkasse mit irgendwelchen wilden Zeichen sozusagen für den individuellen Kunden kommt. Na, das würde ja einen Shitstorm für die Unternehmen, für die Brand geben.
Ja, genau. Also es ist natürlich Brand Safety. Natürlich geht der Datenschutz mit rein sozusagen, weil du ja auch gewisse kundenspezifische Daten der Theorie nach verwenden könntest. Und nochmal so ein plastisches Beispiel zu geben, es ist jetzt ein bisschen länger her. Es war auch bei der SoftBuy. Da haben sie auch AI-Algorithmen vorgestellt, die, und dafür sind ja Algorithmen auch super, AB-Testing machen. Und in dem Fall von der Webseite sozusagen. Ne? Also die Frage ist halt, ist das Logo rechts oben, links unten? Ist das Logo etwas heller, dunkler? Hast du nicht gesehen? Das kann man ja wundervoll, wenn man sehr viele Webseitenbenutzer hat, mit dem AB-Testing machen, gucken, wie die Conversion ist. Aber was sie auch gesagt haben, und von daher ist es dann halt so ein bisschen spaßbefreit, ehrlicherweise. Natürlich musst du vorgeben, wo ist das Login-Feld, ist das rechts oben? Und dann darf die AI auswählen zwischen, ist das jetzt 1,5 mm groß oder ist es 1,7 mm groß? Und dann darf halt alles dazwischen sozusagen austesten. Aber die AI testet halt eben nicht aus, ob das auf der ersten, zweiten oder dritten Unterseite ist, ob das oben oder unten im Impressum steht, ob das Impressum irgendwie wegkommt und Co. Wir reden nicht davon, dass das Ding komplette Freiheiten hat, sondern in einer krassen Reglementierung unterwegs ist und innerhalb dieser Reglementierung dann halt gucken kann, wie die Conversion sich in irgendeiner Form verändert. Aber wir reden nicht von Quantensprüngen, wir reden wirklich von einer gefühlten Millimeter-Evolution, die wir halt über eine AI auf die Kette kriegen, damit wir eben diese Brand Safety überhaupt gewährleisten können.
Ja, spannend. Das geht ja noch in andere Themen rein. Ich weiß nicht, ob du das sogar so erzählt hast, dass bei vielen Banken ChatGPT überhaupt nicht zugänglich ist.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder ob es nicht so ist, aber mit dem Gedanken, welche Daten aus Banken fließen da eigentlich in dieses ChatGPT-System rein. Das ist nämlich eigentlich auch nochmal eine interessante Geschichte, warum eigentlich wir eine gute Datenbasis haben sollten, unsere eigenen ChatGPTs in Unternehmen haben sollten, die aber nur funktionieren, wenn man eine gute Datenbasis hat, weil am Ende des Tages gehen sonst unternehmensinterne Daten raus in offene Systeme und du weißt nicht, was wirklich mit den Daten da sozusagen passiert und wo die gestreut werden. Ne? Also für große Konzerne ist das schon, glaube ich, ein Thema. Eigentlich sollte einem großen Konzern genügend Daten da sein, ja, um unternehmensspezifisch zu trainieren. Aber wenn du die Datenbasis nicht hast, da kommen wir wieder dazu. Legal war irgendwie zu restriktiv. Über Jahre habt ihr ein Zoo an Datenbanken aufgebaut, wo ihr die Daten nicht zusammenkriegt, dann wird das Ganze irgendwo schwierig. Dann kommen wir noch nicht mal in die Thematik hin, dass wir irgendwie einen individuellen Stand für jeden machen können, weil wir das gar nicht drauf trainieren können. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Rückschluss zu dem, was wir zu Beginn da besprochen haben.
Ja, absolut. Genau. Jetzt haben wir ja den Hype so ein bisschen zerlegt quasi und die Schwierigkeiten aufgezeigt. Und was würdest du denn als positiven Ausblick den Zuhörerinnen in Summe nochmal mitgeben?
Ja, also der Arbeitsalltag, der wird einfach so großartig für euch. Ganz einfach, weil die repetitiven Tasks, die werden erstmal wegfallen, wenn ihr euch darauf einlasst, mit diesen neuen Modellen zu arbeiten. Ich glaube, ein Grundverständnis einfach aufzubauen, hilft euch für die Zukunft. Ich spreche jetzt mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern sozusagen, die zuhören. Hilft euch einfach, in der Zukunft sicheren Job zu haben, weil ihr werdet nicht von einer AI ersetzt, sondern von jemandem, der AI kann. Also setzt euch damit auseinander und euer Alltag wird einfach schöner. Ja, der wird einfach schöner in Hinsicht, weil ihr einfach so viele repetitive Aufgaben einfach nicht mehr macht und viele neue Möglichkeiten reinkommen. Dinge werden individueller für euch. Man muss sich einfach mit diesen Themen auseinandersetzen. Und dann wird sich ein Blumenstrauß öffnen von Möglichkeiten, wo für jeden was dabei ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Super. Und damit sage ich vielen lieben Dank, Markus, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal.